Schönen guten Morgen, lieber Leonard Dobusch, lieber Lars, herzlich willkommen zu 9 von 9. Wir sind excited, sagt man neudeutsch, glaube ich, dass Sie, Herr Dobusch, hier Zeit gefunden haben, mit uns zu reden über das Fediverse, über Ihre Gedanken und auch was ganz konkret momentan im Bereich Mediatheken, ARD, ZDF passiert und was schon lange, längere Zeit passiert an den Universitäten. Ich habe Sie an verschiedenen Stellen auf der Republika gesehen, als sie den Mastodon, einen der Mastodon-Mitarbeiter interviewt haben. Ich selbst war auf einer Diskussion mit Ulrich Kelber, wo eine Kollegin von Ihnen von der Uni Innsbruck ein bisschen was erzählt hat, wie Sie das Fediverse nutzen. Also ich freue mich drauf und wir den Dobusch vorzustellen, ist Eulen nach Athen und nach Wien und nach Innsbruck zu tragen. Ja, bekannt über die Kolumne auf netzpolitik.org aus dem Fernsehrat, was für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und eigentlich seit geraumer Zeit in dem Thema publizistisch und als Vortragender tätig. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke für die Einladung, ich freue mich.
Ja, jetzt sitzt da so ein alter Mann, grauhaarig, ja, und hat ein T-Shirt an, ein blaues T-Shirt Fediverse. Das hat mir ein Freund, Gunter Flüger von Digital Courage e.V. auf der Republika geschenkt. Lars hat auch eins bekommen. Ja, und wenn wir das so ansehen, und Lars hat die Erfahrung eben auch gesagt, er läuft durch den Wald mit dem Hund und die Leute, die ihm entgegenkommen, haben einen verwunderten Blick. Ich war letzte Woche auf Kreta im Urlaub, hat das T-Shirt auch mit. Haben auch einen verwunderten Blick gehabt. Fediverse, was ist das? Und dann sind wir eigentlich bei der Kernfrage. Mastodon hat man vielleicht schon gehört, Fediverse haben sehr wenige gehört. Diese dezentrale Plattform, die seit Jahren eigentlich schon rumschwirrt, aber wo ich so das Gefühl habe, es kommt in der breiteren Bevölkerung, nenn's mal so, nicht unbedingt an. Vielleicht muss das auch nicht der Anspruch sein, vielleicht ist das der falsche Anspruch, Herr Dobusch, aber Wie nehmen Sie das wahr? Sie haben ja einiges da schon gemacht und da werden wir auch drüber reden.
Ja, ich glaube, der Anspruch muss schon sein, wenn man quasi, ich würde jetzt großspurig mal das emanzipatorische Potenzial eines dezentralen sozialen Netzwerkansatzes wirklich heben will, dann muss der Anspruch natürlich sein, irgendwie in die Masse, in die Breite zu kommen. Ja, sonst, also es ist immer schön, wenn man für sich selber eine kleine Nische, eine Community hat, wo man zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt. Und das braucht es auch, solche Nischen, solche Räume braucht es natürlich im Digitalen auch, da habe ich nichts dagegen und so. Aber ich glaube, ein Versprechen von so einem Fediverse-Ansatz, von so einem dezentralen sozialen Netzwerk-Ansatz wäre genau das, eigentlich beides möglich zu machen. Ich habe eigentlich quasi meine Nische, über die ich vielleicht auch einsteige, meinen Safe Space vielleicht auch. Ja. Und ich kann auch vielleicht erzählen, wie ich eigentlich im Fediverse gelandet bin. Ja. Also mich hat eine Wienerin, eine Wiener Autorin, die auch im CCC aktiv war und die schon recht früh bei Mastodon aktiv war, die hat mich gesigned. Es war eine Podcast-Aufzeichnung und am Schluss hat sie mich dazu, ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht verstanden so richtig, habe mich ihr zuliebe nur dann dort registriert, ja, und habe deshalb jetzt schon irgendwie, glaube ich, Jänner 2019, das ist auch nicht sehr früh, aber zumindest bevor es dann ein bisschen abgehoben ist, einen Account bei Mastodon gehabt. Und die und deren Instanz ist eine für Autorinnen und Autoren. Ja. Und eine der zentralen Ideen, die ich zum Beispiel auch immer noch, mir ist ganz klar, das geht nicht von heute auf morgen, versuche an Universitäten, klar, dort anfangen, wo man selber ist. Ich bin Professor an der Uni und deshalb versuche ich, und gerade Unis sind ja Vorreiterinnen und Vorreiter gewesen, wenn es darum ging, dezentrale Lösungen zu pushen. Also mein Lieblingsbeispiel, das auch Leute verstehen, ist E-Mail. Für viele Leute in unserem Alter war die erste E-Mail-Adresse die an der Uni oder an der Hochschule. Und die Unis haben entschieden, wir reden mit unseren Menschen über ein Kommunikationstool, das auf einem offenen Standard basiert, das ein offenes Protokoll ist und mit dem ich nicht nur mit meinen reden kann, sondern indem ich meine Leute ermächtige, eigentlich mit der Welt zu reden. Und man kann eben mit allen Forscherinnen und Forschern E-Mails schreiben und das ist eigentlich ein No-Brainer. Es kostet nichts, ich kann es selber hosten. Alles das gilt auch fürs Fediverse. Ich kann das selber hosten und ich hätte zum Beispiel auch im sozialen Medienbereich dann eine lokale Uni-Timeline, wo wirklich halt die Studierenden mit den Professorinnen, mit den Lehrenden, mit den Alumnis, wenn man nicht so blöd ist, wie bei der E-Mail-Adresse, ihnen den Zugang nachher wieder wegzunehmen, das quasi, dann hätte man hier quasi eigentlich eine lokale Timeline und da sind wir auch gleich beim Punkt, wie kommen wir in die Masse? Eine lokale Timeline, die für sich bereits nutzenstiftend ist, wertvoll sein kann und sozusagen, dass man dann damit auch noch Teil eines globalen, föderierten Fediverse ist, ja, ist für den Nutzen, den ich von diesem quasi lokalen sozialen Netzwerk habe, mal unerheblich, ist ein Bonusnutzen. Ja, also, und ich glaube, genau so müssen wir denken. Ja, also, dass eigentlich das Fediverse, wenn wir es auch ernst nehmen, ist eine Community von Communities. Und das heißt, und das Schöne ist, wenn ich, das heißt, ich kann an jeder Community, in der ich bin, anfangen und dort auch mit dem Fediverse-Tool anfangen, das für meine Community passt. Das muss nicht Mastodon sein. Das kann ein Element-Chat sein. Das kann ein Friendica sein. Ja? Was halt passt. Und ja, wenn ich eine Community habe und auf quasi als Community da reingehe, bin ich automatisch Teil des Fediverse. Und das ist, finde ich, das gefällt mir am Ansatz sowieso. Das nimmt den Ansatz nämlich auch ernst. Das nimmt auch die Stärken des Ansatzes ernst. Und das bedeutet auch, ich bin jetzt als Uniprofessor, kann ich jetzt irgendwie nicht irgendwelchen Hobby-Communities der Freiwilligen Feuerwehr erklären, steigt aufs Fediverse um. Da bin ich dabei. Ja? Aber es gibt Leute, die dabei sind. Es gibt Leute dabei, die technikaffin sind. Und also da sehe ich schon auch eine Chance. Das wird langsamer gehen und das finde ich auch okay. Aber ich glaube, was jetzt auch letzter Punkt noch deutlich geworden ist, warum sind da wir so drei mittelalte Männer, warum finden wir das Fediverse cool? Und da müssen wir auch schon ehrlich sein, warum das so ist. Weil das Fediverse Early Internet Vibes versprüht. Ja, also im frühen Internet, wie war das frühe Internet? Das frühe Internet kam von Unis, das war nicht kommerziell, sah hässlich aus. Mein ersten Realjob war ich zum ersten Mal im Internet mit 15 Jahren an einer Uni und habe dann versucht, auch zu Hause ins Internet zu kommen, bin 2 Jahre lang gescheitert, ein Modem zu installieren. Ja, also ich sag's nur, ja. Also es war jetzt nicht gerade nutzerfreundlich, ja. Und man hat aber natürlich dann trotzdem schon früh dann manche Leute Potenziale gesehen, aber dass es so dominant wird, wie es heute ist, war nicht absehbar. Jetzt ist die Situation natürlich ein bisschen anders wie beim frühen Internet trotzdem. Also sozusagen vom Geist, vom Vibe, würde ich sagen, ist Fediverse Early Internet und Leute wie wir, die das Early Internet als toll erlebt haben, die finden deshalb, die haben quasi so ein bisschen so Nostalgie. Ja, also es ist eigentlich lustig, dass man sagt, es ist ein nostalgisches Gefühl bei einer neuen Technologie, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum wir drei hier reden und das super finden. Aber das haben die Jungen halt null. Also, die haben vielleicht Early-YouTube-Nostalgie, ja? Aber die haben sicher keine Fediverse- oder Early-Internet-Nostalgie. Und das, glaube ich, ist etwas, da muss man halt auch schauen, dass wir aufpassen, dass wir das nicht zu einem Generationen quasi Rentner-Social machen, ja? Also die wir dann bald mal sind alle. Ja? Also ich glaube, das ist was, da denke ich viel drüber nach. Aber auch da sind wieder Unis eigentlich ein guter Ansatzpunkt, ja? Aber das bedeutet zum Beispiel schon auch, aber da sind sicher manche anders, ich bin ein totaler Fan davon, dass das Fediverse prinzipiell mal nicht kommerziell ist vom Setup, dass es offene Standards, offene Protokolle nutzt, die sich nicht enteignen und privatisieren lassen. Das ist ganz entscheidend, finde ich, dass ich überhaupt mich dafür einsetze. Wenn das möglich wäre, würde ich sofort aufhören. Aber umgekehrt, finde ich, heißt das nicht, dass man sich jeder Form von kommerzieller Nutzung und Anwendung verschließen sollte, weil ich glaube, wenn man das nicht zulässt, wird man die Nische bleiben.
Lars, du hast ja jemand, der nicht so unbedingt vom Fediverse absolut begeistert war. Ich stelle dich jetzt mal in Spotlight. Ne? Du hast dann gesagt, ich fühle mich auf Threads, ja, diesem sozialen Netzwerk von Mr. Zuckerberg, eigentlich wohler. Warum? Was hat dich am Fediverse da gestört?
Es ist gar nicht so sehr, dass ich mich wohler fühle. Also ich bin da schon auch sehr, also habe da schon auch eine gewisse Nostalgie oder auch einen Idealismus, würde ich sagen. Weil, also ich bin halt ich weiß gar nicht, wann ich mir einen Mastodon-Account angelegt habe. Also ist schon länger her, habe ihn dann aber nicht genutzt. Und dann nochmal, als dann eben diese ganze, als die ganze Twitter-Musk-X-Sache losging, dann habe ich mir dann eben auch Alternativen gesucht. Und da war ja die erste Alternative und die einzige in Deutschland war ja dann erstmal Mastodon. Und Also ich habe da schon einen gewissen Idealismus und weiß auch oder stehe auch da voll dahinter, was auch, wofür dann eben auch Mastodon oder das Fediverse dann insgesamt steht. Ich bin auch ein bisschen faul, muss ich dann dazu sagen, und merke dann auch, da wo halt auch Leute sind, mit denen ich irgendwie dann auch was zu tun habe, da ist es natürlich dann auch ganz schön, sich auszutauschen und da auch eine gewisse Resonanz zu bekommen. Das ist halt das eine, weil dass das Fediverse oder Mastodon jetzt irgendwie technisch schwieriger ist oder nur für Nerds ist oder so, das sehe ich gar nicht. nicht. Und das stimmt auch nicht, würde ich sagen. Also es ist einfach eine Ausrede, würde ich sagen. Das Problem ist eher, wo sind halt die Leute, mit denen man sich austauscht? Oder was sind die Möglichkeiten? Und da finde ich halt, wenn ich da darauf eingehen kann, was Sie gesagt haben, Herr Dobusch, mit dem das Beispiel E-Mail finde ich da halt sehr, sehr interessant, weil ich weiß auch nicht, wie E-Mail genau funktionieren. Und das ist mir auch egal. Und E-Mail ist ja im Grunde auch dieses Nostalgische, was Sie gesagt haben, wofür ja auch das Fediverse im Grunde steht. Weil egal, bei welchem Anbieter man ist, egal, wie man es nutzt, man kann miteinander reden und man kann sich miteinander austauschen. Und genau das ist ja der Sinn und der Zweck von Fediverse auch. Und Sie hatten ja gesagt, dass die Unis zum Beispiel ein guter Startpunkt sein könnten, sich da zu engagieren. Und wir wollen ja auch jetzt über Mediatheken reden. Und Sie sind ja auch im öffentlich-rechtlichen, in der öffentlich-rechtlichen Organisation sind Sie auch viel unterwegs. Und genauso wie die Unis ja ein Startpunkt oder auch ein Initiatoren sein könnten, dafür eben das Fediverse breiter zu machen, ist es ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die Mediatheken, weil das ist ja Ihr Ansatz auch oder das, was Sie ja auch in Sachen Innovation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesagt haben, eben diese Öffnung zum Fediverse und gar nicht so sehr der Ansatz, wenn ich es richtig verstehe, ist gar nicht so sehr, jetzt sollen ZDF, ARD und alle sollen jetzt nur noch auf Mastodon publizieren, sondern es geht ja eher darum, die Architektur in die Mediatheken zu integrieren und da eben eine Feedback-Infrastruktur, Kommentar-Infrastruktur aufzubauen, dann ist es ja im Grunde, wenn das der Startpunkt sein könnte, dann erreicht man ja im Grunde schon alle, die eben Accounts haben in der Mediathek oder die Mediathek nutzen, die sehen, hier wird irgendwie kommentiert, ob das jetzt auf Fediverse basiert oder auf was auch immer, ist ja eigentlich wurscht, sondern die Leute sehen einfach nur, hier wird kommentiert, da habe ich einen Account, da kann ich mich beteiligen und damit haben wir ja schon eine breitere Nutzung. Also da ist ja, die Mediatheken sind da ja auch ein sinnvoller Startpunkt, würde ich sagen, oder?
Ja, da möchte ich zwei Dinge sagen. Ich glaube, also erstens, zur Klarstellung, ich bin in der Rundfunkaufsicht tätig, ich bin selber nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen aktiv. Ja. Ich war jetzt lang beim ZDF und bin seit Juni jetzt beim ORF,
im
Stiftungsrat dort, in einer ähnlichen Rolle. Ja, also und versuche da halt Ideengeber auch zu sein und Dinge zu unterstützen. Und ich glaube, was diese Passung von diesem dezentralen Fediverse-Ansatz zu den Öffentlich-Rechtlichen ist, fände ich meiner Meinung nach sehr gut. Aber es gibt wirklich zwei Gedanken, die ich da vor allem, warum ich das so gut finde. Also das eine ist mal, und das ist etwas, da muss ich auch Credit geben zu einem anderen Podcaster, ich hoffe, das ist okay hier, Marcel Weiß, der den Neunetz-Podcast macht, sicher auch bekannt hier. Das finde ich einer der klügsten Netzdenker in Deutschland eigentlich auch. Und der hat mit mir auch darüber gesprochen, und eigentlich erst im Podcast, beim der Verfertigung der Gedanken, beim Reden, ist mir so richtig auch klar geworden, was, glaube ich, dass eigentlich wirklich diese dezentrale Struktur der Öffentlich-Rechtlichen, und damit meine ich nicht nur Deutschland, ja, wo man halt die Landesrundfunkanstalten in der ARD hat und ZDF, sondern damit meine ich wirklich, was eigentlich im globalisierten Internet als großer Nachteil der Öffentlich-Rechtlichen daherkommt. Dass sie so stark national verankert sind und eigentlich gegen globale Plattformen antreten. Das ist ja wirklich eigentlich eine Schwierigkeit. Eine globale Plattform skaliert global. Und wir haben SRG in der Schweiz, wir haben ORF in Österreich, dann haben wir Landesrundfunkanstalten in jedem Bundesland. Nicht in jedem, aber ist, glaube ich, klar, was ich meine. Dann gibt es die Franzosen. Da rede ich noch nicht mal von den Sprachbarrieren. So. Weil die haben die großen globalen Plattformen auch. Und das Schöne am Fediverse ist, dass diese dezentrale Struktur der Öffentlich-Rechtlichen dadurch auf einmal vom Bug zum Feature wird. Auf einmal, da passt die technische Struktur des dezentralen Fediverse zur dezentralen Struktur der Öffentlich-Rechtlichen. Ich muss also nicht quasi erst, was ich auch für gefährlich und falsch fände, die Öffentlich-Rechtlichen zusammenschließen, die müssen sich nicht mal alle jetzt auf ein Moderationskonzept einigen. Das Fediverse will das nicht von ihnen. Das Fediverse will eigentlich nur, dass sie eigene Instanzen betreiben und sich zusammen und die miteinander interoperabel kompatibel sind. Das ist eigentlich, was das Fediverse so unter Anführungszeichen will von den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich würde, das können sie leisten. Also da überfordert man sie nicht. Und das Schöne wäre aber, dadurch, dass sie das tun, würde man dadurch automatisch mitbauen an diesem globalen Fediverse, man würde es stärken. So, und das führt mich zum zweiten Punkt. Ich halte jetzt nichts davon, dass die Öffentlich-Rechtlichen den Leuten das Fediverse erklären. Können sie auch mal machen in irgendeiner Sendung, aber wie gesagt, die Leute wissen nicht, wie E-Mail funktioniert, nutzen es. Ich habe in meinem Republika-Vortrag gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ein Röhrenfernseher funktioniert, selbst als ich darüber gelesen habe, weiß ich es nicht. aber ich kann ihn einschalten und ich kann ihn bedienen und das gilt auch für neue Fernseher. Und genauso stelle ich mir das mit dem Fediverse vor. Die Leute haben Nutzerprofile und ich sage auch, und hier ist das Beispiel auch der Uni Innsbruck ganz instruktiv, wo ich als Professor tätig bin, weil dort haben wir seit inzwischen fast 1,5 Jahren Single Sign-On fürs Fediverse. Das heißt, die Leute haben einen Account, mit dem kommen sie ins lokale Intranet. Das hat jede Uni für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und in Wirklichkeit auch für die Studis. Da müssen wir an der Uni Innsbruck auch noch hin, dass auch die Studis sich mit ihrem Studierenden-Account einloggen können. Aber für die Beschäftigten, das sind ja auch 5000 Leute, ist es so, die können mit ihrem Beschäftigten-Account sich mit demselben Passwort, demselben Nutzernamen einloggen und sind im Fediverse. Damit können sie einen Element-Chat genauso bedienen wie wie die Mastodon-Instanz nutzen, die die Uni bereitstellt. Warum sollte das nicht möglich sein,
ja,
dass ich quasi, wenn ich jetzt sowieso die Mediatheken öffne in Richtung Kommentare, das ist überfällig passiert. Das heißt, ich will mich öffnen für Nutzerinnen und Nutzerbeiträge, zumindest auf der Diskussionsebene. Das Ganze umzusetzen mit Standards, die da sind, mit Techniken, die da sind, mit Software, zumindest die zu adaptieren, zu nutzen, die da ist, die offen ist. Und auch gleichzeitig, auch da wieder das Schöne, ich kann die ZDF, ARD können da voranschreiten und machen es automatisch attraktiver für alle anderen Öffentlich-Rechtlichen, ihnen zu folgen. Ja, weil warum sollen die das neu entwickeln? Die haben ähnliche Bedürfnisse. Und gleichzeitig können sie es adaptieren. Das ist das Schöne bei Open-Source-Software. Ich begebe mich nicht in eine wechselseitige Abhängigkeit, die so stark ist, dass es die Koordinationskosten ins Unendliche treibt. Weil das war immer das Problem der Koordination dezentraler Rundfunkanstalten. Es gibt die EBU, also die European Broadcasting Union, die eigentlich schon auch versucht, auch in der Softwareentwicklung die Leute zusammenzubringen. Aber das ist zu kurz gesprungen. Da gibt's Shared Code, aber in Wirklichkeit haben alle Angst, das zu nutzen, weil sie keine Kontrolle darüber haben und in Abhängigkeiten sich begeben. Wenn die von Anfang an auf Open Source gesetzt hätten, hätten wir heute schon viel mehr europaweite Softwareinfrastruktur, die europaweit von Öffentlich-Rechtlichen, aber auch von anderen freien und privaten Medien genutzt werden könnte. Man hätte mehr öffentliches Gut im Kontext von öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Fediverse ist ein Teil davon, wo das meiner noch total sinnvoll ist, das zu machen. Und die Nutzerinnen und Nutzer, ich finde, die müssen das nicht verstehen. Sie dürfen, aber ich finde, und sie können es auch, weil sie eben offen ist. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe, finde ich.
Nun habe ich gerade mal geschaut, wie viele aktive Nutzer wir im Fediverse oder auf Mastodon haben. Also wirklich aktiv, ne? 1 Million bis 1,6 Millionen wird dort genannt. Ich habe mir auch die Zahlen rausgesucht der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek. Februar 2025, ARD-Mediathek 194,45 Millionen, ZDF-Mediathek 78,5 Millionen. Nun sind das sicherlich nicht alles Leute, die jetzt kommentieren würden. Aber wir haben, wenn man diese Zahlen gegeneinander hält, nebeneinander stellt, natürlich ein kleines Fediverse, ja, wo einige Leute auch in ihren Nischen aktiv sind, auch gar nicht wollen, dass da mehr Leute hinkommen. Leider, halt das für falsch, ja. Anyway, ja, aber also das Problem, das habe ich auch sehr oft auch im Blog und im Podcast gesagt, ist, die Leute sind nicht da, vor allem die Inhalte sind im Fediverse nicht da, um die Leute dorthin zu ziehen. Ja. Und da haben wir das riesige Problem, dass finde ich diesen Vorschlag und den Ansatz, was da jetzt auch gerade passiert, interessant. Ich glaube, es ist halt nur viel zu langsam. Wir haben ein schönes Beispiel, Lars kennt es schon, hier lokal in Darmstadt, die Facebook-Gruppe Everest, das ist der Ortsteil, wo ich wohne. Ja, da tauschen sich die Leute lokal aus und auch andere Freunde sind in der Gruppe Darmstadt. Ja. Also die sind ganz, ganz weit weg von dem, was das Fediverse ist. Vielleicht kann man solche Leute langsam heranführen durch solche Angebote wie Mediatheken öffnen und dort eben Kommentierung zu ermöglichen. Vielleicht ist das der richtige Ansatz.
Ja, und ich meine, ich finde, das ist ja eigentlich schon das Schöne. Also ich verstehe die Furcht vor den großen Massen nicht ganz. Ja? Also die Leute, die quasi Fediverse für eine Community nutzen, ja, die sind auf ihren Instanzen. Ja. Und ich finde dann, weil ich habe eher den Eindruck, diese Leute, aber vielleicht schätze ich es auch falsch ein, nutzen ihre lokalen Timelines nicht genug. Weil ich meine, wenn ich, das ist, vielleicht muss man das auch noch stärker herausarbeiten. Ich habe das Gefühl, die lokale Timeline, die lässt euch, da habt ihr die hundertprozentige Kontrolle darüber, wen ihr auf eure Instanz lässt. Es gibt natürlich den föderierten Stream, die föderierte Timeline. Klar, da sind dann andere Leute unterwegs, ja. Aber niemand, quasi stört euch in eurer lokalen Timeline. Ich finde es durchaus auch legitim zu sagen, hey, wir haben unsere eigene Community, wir haben unsere eigene Kultur, ja, und Leute, die, das ist auch das Schöne, ja. Ich kann Leute von meiner Instanz runterhauen, aber ich muss sie deshalb nicht aus dem Fediverse rausschließen, ja. Also, das ist ja genau auch finde ich, auch ein weiterer Vorzug dieses Ansatzes. dass dann natürlich, wie viele von den Leuten dann wirklich auch jenseits der Bibliotheken überhaupt dann mal auf Instanzen landen und so. Aber ich glaube, lasst uns das mal wachsen. Ja? Das ist eine Infrastruktur, die ich da baue, die ich dezentral baue, die ich nicht linear baue. Das ist natürlich, ich finde, das ist aber auch das, wo ich auch das ist eine Hoffnung, aber auch, dass das langsam ist, ist nicht nur schlecht. Ja, weil genau auch Communities müssen sich erst bilden, Verhaltensregeln müssen erst etabliert werden und die Chance besteht, dass das dann dafür viel nachhaltiger ist. Weil umgekehrt ist halt, wenn das jetzt quasi profitgetrieben wäre, dann wäre das Ziel Hockeyschlägerwachstum, dann muss ich quasi innerhalb, dann Hyperscaling, also diese ganzen Startup-Buzzwords, ja, dann würde man es raufskalieren und dann wieder wegschmeißen, wenn es nicht funktioniert oder es kommt zu dem, was Cory Doctorow Entitification nennt. Und auch das finde ich ja das Charmante am Fediverse-Ansatz, dass es eigentlich Entitification-proof sein sollte. Also weil es eben diese exploitative, profitorientierte Eigentümerstruktur nicht gibt, die dann strukturell versucht ist. Und deshalb gibt es kein großes Netzwerk, das privat ist, das nicht in Entitification bislang geendet ist. Weil das einfach, die Anreizstruktur ist so groß, dem kann man nicht entkommen, wenn man nicht von vornherein das anders baut. Und genau das ist halt das, warum ich glaube, es wäre total gerade zumindest für alle, die im nicht kommerziellen Bereich tätig sind, ja, the go-to-place. Und da finde ich das Schöne. Jetzt sind die Mediatheken, finde ich, sind wirklich, das ist der größte Player, der da wirklich was riesig bewegen kann. Also wenn die da wirklich reingehen, was ich hoffe und was sie zumindest auf der Tonspur derzeit versprechen, wenn sie es denn dürfen, wenn wir sie denn lassen, ja, das wäre natürlich ein absoluter Gamechanger, was die Relevanz und Reichweite betrifft. Aber auch die Unis sind schon groß. Aber ich sage, ich sitze hier im Momentum-Institut, wir sind ein kleiner progressiver Think Tank in Wien. Wir betreiben auch seit 2 Jahren social.moment.at, eine eigene Mastodon-Instanz, als unser kleiner Beitrag, ja, als quasi zu diesem Fediverse. Das heißt, ich meine das wirklich ernst. Jeder und jede kann, soll man sich umschauen. Wir sind ja nicht nur in einer Community. Wir alle sind in vielen Communities. Und das, so wie wir in vielen WhatsApp oder eben zunehmend Signal-Gruppen sind. Ja, und ich finde, ich schaue mich an und dass man in 4, 5 Communities ist, dass da keine einzige ist, die Fediverse quasi ins Fediverse zu bringen wäre, kann sein. Muss aber nicht so sein. Also mir jetzt, ich finde, das ist schön auch, was ich auch daran mag, ist, ich muss einfach nicht warten, bis das endlich die Netzwerkeffekte da sind. Ja, ich kann eigentlich jetzt sofort dort, wo ich bin, losbauen.
Was mir da halt bei einfällt, oder die Frage ist halt die Innovationsbereitschaft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Darüber hatten Sie ja auch auf der Republika ja auch gesprochen. Und ich glaube jetzt, also Expertise ist sicher da. Und der Wille bei vielen ist auch da. Sie hatten ja gerade gesagt, dass so eine grundsätzliche, zumindest jetzt nicht irgendwie in schriftlicher Form oder wie auch immer, aber wenn Sie halt sprechen, dann sehen Sie das ja auch. Und oder hören Sie, dass da ein gewisses Interesse und eine Bereitschaft da ist, sich da auch zu öffnen. Auf der anderen Seite, Sie hatten gesagt, dass es ja auch ein Vorteil ist, wenn es halt ein bisschen langsamer geht, wenn man halt nicht den Startup-Prozessen oder was auch immer, dass eben alles schnell gehen und auf Nutzerwachstum und so weiter ausgerichtet sein muss, ist natürlich ein Vorteil, dass da der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, sich da eben auch davon löst oder gar nicht irgendwie damit zu tun hat oder darauf angewiesen ist. Auf der anderen Seite, ja, zu lange sollte es halt auch nicht dauern. Und ich habe das, also jetzt ist es ja schon eine Innovation, was ich auch wirklich gut finde, dass wenn man jetzt auf Deutschland bezogen, man kann eben mit demselben Login sich bei ZDF und bei der ARD in der Mediathek oder Audiothek einloggen. Das ist ja schon super. Also ob das jetzt
revolutionär.
Ja, ist es auch. Aber das ist es ja auch wirklich. Es ist ja auch toll. Noch toller wäre es natürlich, wenn man eben jetzt noch Interaktionsmöglichkeiten basiert auf Fediverse, auf Open Source basiert es ja, glaube ich, dann ist das wäre natürlich auch toll, wenn natürlich doch ORF und SRG und so weiter dabei wäre, noch toller. Aber ich frage mich halt, woran, aber Sie sind ja jetzt auch schon seit einigen Jahren sind Sie ja eben, Sie hatten ja gesagt, beim ZDF im Verwaltungsrat heißt es, glaube ich, oder Aufsichtsrat dann aktiv, jetzt im Stiftungsrat ORF. Ja, was glauben Sie denn oder welche Hoffnung haben Sie denn, dass sich da wirklich was tut?
Also ich möchte wirklich, ich glaube, man muss da trotzdem auch realistisch bleiben. Vielleicht jetzt spricht mal der Organisationsforscher aus mir, der Uni zu Organisationen und Betrieben und so weiter forscht. Ich finde, die großen Organisationen, ja, Bürokratien, nicht nur im negativen Sinne, auch im positiven Sinne, nämlich Bürokratie hat sehr einen schlechten Leumund, aber Bürokratie ist auch verlässlich auf eine Art.
Absolut.
Ist da, ist, hat, hat vorhersagbar. Ja, ich kann mich darauf verlassen auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Die ändere ich nicht von heute auf morgen. Und das ist auch da nicht nur schlecht, das ist gut so. Wenn ich das könnte, wäre es keine Bürokratie, dann wäre sie unverlässlich, dann wäre sie prekär, noch prekärer, als sie eh sind in Wirklichkeit. Ja. Und ich finde, man muss sich schon herholen, was da in den letzten Jahren passiert ist und auch in welchen Rahmenbedingungen. Und da muss ich sagen, ich habe auch den Vergleich mit Österreich, da schneiden die Deutschen ziemlich gut ab. Also die Deutschen sind meiner Meinung nach inzwischen Avantgarde, früher war immer alle auf die BBC geschaut. Ich finde, sage spätestens mit dem Public Spaces Incubator Projekt, was das ZDF wirklich angestoßen hat. Ja, da muss man sagen, Robert Amelung war der Vater dieses Projekts, der Digitalstratege, wo jetzt aber eben man gemeinsam mit SRG in der Schweiz, mit CBC Kanada, mit den Belgiern, RTBF, mit jetzt auch der ARD in der zweiten Runde, auch das ist ja nicht selbstverständlich, ja, gesagt, wir machen jetzt nicht nur irgendwie eine Studie, sondern wir machen F&E. Wir machen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, wir coden das. Wir coden Prototypen für Interaktion, die aber eben, und das ist das Relevante, die nicht einfach YouTube-Kommentare oder TikTok-Kommentarsachen kopieren, sondern schauen, wie müssen wir das bauen, dass wir nicht dieselben negativen Folgen haben von diesen Plattformen. Das ist ja eine Herausforderung. So. Und das ist jetzt, das läuft jetzt seit 2 Jahren. Dieses Jahr sollen die ersten in Effektivbetrieb gehen. Das kann man sagen, lange, ja, aber ich sage, wo kommen wir her? Und das habe ich öfter schon erzählt. Für mich der Tag der Online-Befreiung der öffentlichen Medien in Deutschland war der 1. Mai 2019. Das ist jetzt gerade mal 6 Jahre her. Ja? Bis zu diesem Zeitpunkt galt ein Verlinkungsverbot. Im Internet durfte man nicht verlinken eigentlich, außer nur zu ganz wenigen, ganz spezifischen sendungsbezogenen Dingen. Ja? Das heißt, so eine Verschränkung der Mediatheken war gesetzlich nicht erlaubt. Und was aber ARD und ZDF gemacht hatten, die haben wirklich auf diesen D-Day hingearbeitet. Quasi das Verlinkungsverbot fiel und in der nächsten Sitzung im Fernsehrat war ein neues Telemedienkonzept, das wieder durch die Gremien muss, wo bestätigt wird, so, wie bauen wir das jetzt um? Ein halbes Jahr später gab es die erste Querverlinkung in der Suche zwischen ARD und ZDF-Mediathek. Die ARD kam von 10 eigenständigen Mediatheken, plus quasi das erste, plus ZDF. Das heißt, ARD hat zuerst mal dann begonnen, die eigenen Mediathek zu vereinheitlichen, dann jetzt zusammenzulegen mit dem ZDF. Das alles ist in den letzten 5 Jahren passiert. Ich finde das, und wir sind jetzt an einem Punkt, wo ARD und ZDF wieder ein absolutes Neuland betreten, indem sie eigentlich eines der größten Open-Source-Projekte Deutschlands starten und sagen, hey, diese Mediathek-Infrastruktur, wir haben, die wollen wir in Zukunft auf Open-Source-Basis weiterentwickeln. Ja, das ist noch nicht auf GitHub. Und jede Woche fragen mich 3 Leute, wann ist endlich das auf GitHub? Ja? Oder auf einer anderen Plattform. Ich will keine Werbung machen für ein Microsoft-Portal. Aber was ich meine ist, das ist eine große Herausforderung. Und was ich auch noch sagen möchte, alles das, was ich hier beschrieben habe, was in den letzten 5 Jahren wirklich, das sind so Banalitäten. Wenn ich die Mediatheken zusammenlege, heißt das, dass jede der dezentralen, wirklich von Dutzenden Redaktionen andere Beschreibungen, andere Metadaten, andere Vorschaubilder zuliefern muss und so weiter. Das ist wirklich, jeder, der in einer größeren Organisation mal tätig war und weiß, wie dort irgendwelche Umstrukturierungsprozesse laufen und wie sie teilweise katastrophal schief laufen, ja, der weiß, das ist nicht so leicht zu tun. Und das Ganze, muss man aber sagen, haben die gemacht oder machen sie gerade im laufenden Betrieb, ohne zusätzliches Geld. Also das will ich, muss ich schon sagen, die Öffentlich-Rechtlichen verlieren real jedes Jahr an...
Sie verlieren Geld.
Sie verlieren Geld, real. Ja. Es hält nicht mit der Inflation mit. Die Löhne steigen. Also das heißt, wir haben eigentlich real weniger Geld. Müssen das lineare Programm, das beauftragt ist immer noch, wird ganz normal weitergesendet. Niemand hat irgendwie Testbild, wenn er auf ZDF schaut. Und in diesem Setting haben die diesen riesen Umbau da in den letzten 2-3 Jahren vorangetrieben zu einem Zeitpunkt, zu einem Ausmaß, wo man sagen muss, ja, und jetzt sind die am Weg, wirklich innovative neue Sachen zu bauen. Ja, also ich finde das wirklich beachtlich. Und jetzt, wenn mir jemand erklärt, das ist quasi, also ich sage, die wirklichen Hürden sind eher ist der Gesetzgeber, die vor Verlagslobbys einknicken, die deshalb absurde Verbote wie das Verbot presseähnlicher Angebote immer noch nicht nur im Gesetz belassen, sondern sogar noch verschärfen. Das sind die größten Innovationsbremsen, das sind nicht die öffentlich-rechtlichen Anstalten. In Österreich zum Beispiel würde ich das nicht so stark sagen. Also ich habe jetzt noch keine abschließende Meinung gebildet. Das ist jetzt aber auch unterschiedlich. Ja? Also im ORF ist es so, das ORF-Gesetz ist noch strenger. Da gibt es ein absolutes Forenverbot. Das heißt, derzeit darf der ORF nicht im Fediverse mitmachen, deshalb darf der ORF nicht beim Public Spaces Incubator mitmachen, weil es gesetzlich im ORF-Gesetz verboten ist. Ich werde jeden Vortrag hier enden. Im Übrigen bin ich der Meinung, das Forenverbot muss fallen. Ja? Also das wird wieder dauern. Und das Zweite, was hier aber auch anders ist, es gibt ja auch in Österreich ein neues ORF-Gesetz, das etwas mehr Online-Angebote erlaubt seit einem Jahr. Und in Österreich war es nicht so, dass der ORF quasi schon völlig fertig war und nur mehr ausgerollt hat damit, sondern langsam kommt da was in die Gänge. Ich glaube, das liegt da ein bisschen daran, dass der ORF in Österreich so groß ist, so konkurrenzlos groß in diesem kleinen Land, dass man immer noch geglaubt hat, braucht man alles nicht. Aber das ändert sich, aber ich bin nicht so sicher, also, dass es gelingen wird. Beim ZDF bin ich optimistischer, auch bei der ARD bin ich optimistischer, auch der Florian Hager, der jetzt gerade ARD-Vorstand ist, also Sprecher ist er, glaube ich, ja, der vorher Funk mit aufgebaut hat, das ist ein echt digital denkender, innovativer Kopf. Also da ist, ich finde wirklich, die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland sind gar nicht so schlecht aufgestellt, aber ich teile, letzter Satz, das zu dem Thema, ich teile die Sorge, wir haben nicht ewig Zeit, das stimmt schon. Ja. Also die Ungeduld ist berechtigt aus ganz vielen Gründen. Wir haben nicht ewig Zeit, weil die etablierten sozialen Medien und Anführungszeichen unsere Demokratie kaputt machen. Wir haben nicht ewig Zeit, weil mit einer kaputten Demokratie wir die Erderhitzung nicht quasi einfangen werden. Und wir haben nicht ewig Zeit, weil die rechtsradikalen, neofaschistischen Parteien, die in ganz Europa und auf der Welt im Aufschwung sind, die Öffentlich-Rechtlichen zu ihrem Feind erklären und sie zerstören wollen. Und alle diese drei Dinge sind alle drei ein Wettlauf gegen die Zeit. Also insofern ist es eh richtig, Dampf und Druck zu machen, aber da sage ich, wir können die Öffentlich-Rechtlichen dadurch am besten unterstützen, dass wir dort, wo wir sind, einerseits selbst mitbauen an diesem Netzwerk. Je mehr die dort sind, je mehr das auch reichweitenrelevant ist, je mehr Communities sagen, wir würden gerne an euch andocken, umso leichter ist es im Öffentlich-Rechtlichen, das voranzutreiben. Umgekehrt, wenn die das machen, ist umgekehrt wieder leicht. Also das ist echt absolut wechselseitig befruchtend. Aber ich würde auch noch darüber hinausgehen. Ich glaube, man hilft den Öffentlich-Rechtlichen, indem man an sie Wünsche und Ansprüche stellt. Also wirklich, die einzigen, die derzeit die Öffentlich-Rechtlichen ins Visier nehmen, um sie zu zerschießen, sind die Rechten. Und die Linken sind teilweise so verzweifelt, dass sie sagen, ja, vielleicht soll ich auch noch gegen die Öffentlich-Rechtlichen schießen, weil dann vielleicht hören sie dann auf mich. Aber, und es ist nicht ganz falsch, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass Communities, dass Stakeholder-Gruppen an die Öffentlich-Rechtlichen richten und sagen, hey, wir wollen kommentieren, wir wollen, dass es ein Portal gibt für Wissenschaftsinhalte, wo Universitäten, Hochschulen ihre Inhalte hochladen können, damit sie nicht auf YouTube angewiesen sind. Und am besten sollte dieses Portal auf PeerTube passieren. Also solche Dinge einzufordern, das hilft. Das hilft auch den Öffentlich-Rechtlichen. Die werden dadurch als relevant erkannt, als Institution, von der man im digitalen Raum etwas will. Die können dadurch responsiv sein, was wiederum ihre Legitimität stärkt. Ja.
Also danke für die Bemerkung, ja, weil das wäre jetzt genau das gewesen, was ich jetzt als kritische Anmerkung hinzugeworfen hätte oder kommentiert hätte. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja. Genau die Kräfte, die Sie erwähnt haben, die sind ja diejenigen, die versuchen eben diese Entwicklung auch zu stoppen. Ja. Und es sind noch manche Ministerpräsidenten in Deutschland, die nicht unbedingt Erhöhung des Rundfunkbeitrags da immer sehr freundlich agieren. Und ich will auch gar kein Bashing an dieser Stelle eben entsprechend treiben. Vielleicht um es in einen größeren Kontext einzuordnen, ja. Wir haben Mr. Trump, wir haben Mr. Musk, die sich jetzt momentan wieder zoffen. Wir haben hatten noch nie aus meiner Wahrnehmung das Thema digitale Souveränität so auf dem Radar, wie wir es gerade jetzt haben. Ja. Wir hatten vor 2 Wochen Lars Zendis da, also das Zentrum für digitale Souveränität, haben über dort Verwaltung, Open Source, Nutzung gesprochen. Also an verschiedenen Stellen ist mehr Aufmerksamkeit da. Und das ist eben mein big concern, zu sagen, wie lange haben wir wirklich Zeit, um auch Erfolge, um Referenzen zu bauen? Ich habe dem Alex von Zendis gesagt, ihr müsst Referenzen haben, um einfach nachzuweisen, es geht auch ohne Microsoft in dem Falle. Ähnlich sehe ich es auch hier im Fediverse und ARD und ZDF sind wirklich dort eine Riesenchance, endlich mal Inhalte ins Fediverse zu bekommen, die eine breitere Bevölkerungsgruppe interessieren. Also das sind so meine 2 Cents und deshalb bin ich immer so ein bisschen trotz meines Alters sehr ungeduldig, dass wir da eben nicht entsprechend gerade vorankommen. Gerade wegen des Alters. Oder gerade, kann natürlich auch sein. Ja.
Also, wir haben nicht mehr ewig Zeit.
Ja, vielleicht.
Ja.
Nee, also sehe ich genauso. Ich habe aber auch da den Eindruck, ja, also da bewegt sich was. Ich habe das Gefühl, interessanterweise, dass das deutsche Digitalministerium da durchaus auch offen ist. Es ist gar nicht mal so schlecht. Ich sage mal so, das Digitalministerium ist jetzt da.
Wir haben jetzt eines, Herr Dobusch.
Wir haben eines. Und ich finde, die müssen auch mal zeigen, dass wir es brauchen. Und ich finde, und so ein Fediverse-Projekt, das könnte fürs Digitalministerium schon ein Vorzeigeprojekt sein, eben. Und das wird unter anderen Labels laufen. Das wird unter eben digitaler Souveränität laufen. Ehrlich gesagt, I don't care, unter welchem Label du fürs Fediverse bist. Ja? Also Hauptsache, du bringst das auf den Boden. Das wird natürlich auch unter Innovationsförderung laufen. Das wird auch stärker diesen Kontakt auch zur Geschäftsmodellentwicklung suchen. Vielleicht nicht das Schlechteste, wenn aus der Ecke da auch Druck kommt. Ja? Also ich glaube, das ist, und da muss man sagen, die paradoxen Effekte von Trump und Musk sieht man natürlich schon. Ja? Also vorher musste man erklären überhaupt, warum es Alternativen braucht. Das muss man niemandem mehr erklären. Jetzt, die Diskussion ist nicht mehr, brauchen wir überhaupt Alternativen? Die Diskussion ist nur noch, sind sie realistisch? Wie kommen wir da hin? Und da sagen halt manche defätistisch, ah, das funktioniert sowieso nicht, Netzeffekte. Aber das ist halt, ich glaube, das ist, also mir ist da immer sehr, macht mir da Mut, die Metapher, das Bild der kritischen Masse. Die kritische Masse ist eine Minderheit. Um eine kritische Masse quasi zu sein, muss ich nicht alle mitnehmen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie gerade eine Minderheit, eine kritische Masse von Trumpisten Amerika in eine Autokratie umbaut, das geht. Weil irgendwer, ein anderer, mein Lieblingsblogger von mir, der Michael Seemann, hat ja mal geschrieben, naja, man braucht eigentlich nur die Magerleute, die Trumpisten brauchen nur ein Drittel, solange ein Drittel sich fürchtet und ein Drittel zuschaut. Und ich glaube, er hat noch völlig untertrieben. Die brauchen 5-10%. Ja, weil es fürchtet sich die Mehrheit oder ist gleichgültig. Und damit, ist egal, damit können die durchregieren und durchmarschieren.
Ja.
Das macht Angst oder das schüchtert, das finde ich wirklich, das ist jetzt nichts, was Mut macht, aber natürlich gilt auch die Gegenseite. Ich brauche nicht 50 Millionen im Fediverse. Es reicht eine zweite Million und es ändert sich schon alles. Also eine kritische Masse ist eine Minderheit. Eine kritische Masse, was zu bewegen, ist eine Minderheit. Und diese kritische Masse zu erreichen, das ist auf jeden Fall drin. Und ich glaube, da muss man, wollen die Leute, denen das an Herzen liegt, da mitarbeiten. Und ich finde, wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Leute das inzwischen erkennen. Also ein anderes Beispiel, einer der wichtigsten Digitalorganisationen Deutschlands ist All In, was Fediverse betrifft. Das ist Wikimedia, die Organisation hinter Wikipedia. Also die da wirklich auch genau sehen, dass dieser offene Zugang total zu ihrer DNA passt. Und das werden noch mehr Leute erkennen. Ja? Also das große Geld ist nicht dahinter. Genau deshalb ist es gut. Genau deshalb braucht es ein bisschen länger.
Ja, und es muss so ein bisschen aus dieser Nerd-Ecke halt rauskommen, damit es halt wirklich auch eine Veränderung, dass eine Veränderung möglich ist und dass eben auch die Leute, das ist auch kein Generationenproblem, glaube ich, sondern dass halt die Leute, die eben sich da, ja, sich halt nicht so sehr damit beschäftigen, die, oder denen es egal ist, weil sie halt nicht wissen, was dahinter steckt oder was es bedeutet, die müssen halt den Vorteil sehen. Und da glaube ich wirklich, dass die Mediatheken, also das hat mich überzeugt, dass die Mediatheken da wirklich eine wichtige Rolle spielen können, auch noch eine wichtigere als die Universitäten zum Beispiel, weil die Mediathek natürlich schon auch nochmal eine breitere Bevölkerungsschicht ansprechen können. Und da muss man auch gar nicht so, vielleicht könnte auch das ein Schlüssel sein, dass man gar nicht so idealistisch oder so daran gehen muss, wir retten jetzt die Welt mit dem Fediverse oder so, sondern wirklich einfach über Nutzerfreundlichkeit und über auch den Wunsch, den eben Menschen haben, und auch das muss ja nicht die Mehrheit sein, sich eben auch auszutauschen und dort auszutauschen, wo sie dann eben auch Inhalte konsumieren und nicht dann von den Mediatheken weggehen zu X oder zu Facebook oder wo auch immer hin und sich dann dort austauschen.
Ja. Die sind schon dort und derzeit schicken wir sie aber weg. Und das ist der große Fehler. Aber ich muss sagen, das kann man auch erklären und das kann man auch Ministerpräsidenten erklären, kann ich aus eigener Eigentlich Erfahrung schon. Berichten.
Ja. Eigentlich. Ja. Also ich habe verstanden, Lars, deine Kritik. Ich darf beim nächsten Podcast das T-Shirt nicht mehr anziehen, weil ich dann als Nerd hier gelte. Ich werde dann auch, wie Sie, Herr Dobusch, dann ein Hemd tragen, um das alles auch seriös zu erscheinen. Nein.
Ja, das hilft. Ja. Hemd hilft total.
Wer aus der Businesswelt kommt, ja, wie ich es ja tue, der ist ja das gewohnt, dass man, aber ich meine, sagen wir jetzt weiße Sneaker seit 10 Jahren oder so irgendwas, ne?
Ja, das ist ja schon mal auch. Etwas.
Ja, Spaß, Ernst beiseite, nee, den Spaß müssen wir uns bewahren. Denn
unbedingt.
If we can das Fediverse macht ja auch Spaß. Ja, das macht ja auch Spaß. Und es gibt ja auch dann eben solche Kontakte ganz formlos innerhalb von 1-2 E-Mails und sie sind bei uns im Podcast drin. Und das ist ja für die Szene auch, sag mal, prägend, dass immer diese Offenheit noch da ist. Und das freut uns. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne mal wieder, wenn wir den Anlass entsprechend haben. Wenn das Thema werden wir, das ist ja unsere Mission, hier auch bei 9 vor 9 auch weiter begleiten.
Freut mich. Und es war wirklich super. Und immer kommen mal neue Ideen, wenn wir da reden.
Natürlich, ja. Also nicht nur Marcel gut. Weiß, auch wir haben hoffentlich heute ein bisschen was. Nee,
in Österreich sagt man, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Also, Also man muss miteinander reden. Das finde ich total wichtig.
Ja, bei uns ist es gedoppelt. Ja, im Hessischen. Ne? Aber das ist ja dann auch in Ordnung.
Super. Lars. Ja, vielen Dank. Ich würde doch gerne ergänzen, ich hatte mir Ihren Vortrag auf der Republika leider nicht live, sondern habe mir im Nachgang angehört und den Anfang mit dem Videotext, das hat mich wirklich, also das war mir nicht bewusst, aber im Nachhinein ist es ja eigentlich klar, genauso wie, weiß ich nicht, das Telefon am Anfang verteufelt wurde, ist es ja irgendwie klar, dass der Videotext dann auch von den privaten Medien, dass dann gesagt wurde, nee, das ist jetzt hier, man kann das ja ausdrucken und dann ist es ja wie eine Zeitung und das darf nicht sein, also das, ja, also ja,
einfach verrückt, dass halt, diese... Dass diese Konzepte, die damals entstanden sind, bis heute eben noch als Regulierungszombies durch unsere Medienstaatsverträge quasi wanken und eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen zurückhalten. Das ist das Absurde und das ist das, ja, also es hat wirklich eine Aktualität. Es ist nicht nur historische, quasi historisch witzig, ja, wenn es das nur wäre, wäre es schön. Aber es ist leider brandaktuell.
Das wäre ein Thema für eine weitere Diskussion, die Verlagsbranche und das Fediverse, weil die es einfach nicht verstehen, glaube ich. Und welche Chance sie auch als Verlage im Fediverse hätten. Ja, aber da reden wir momentan gegen Wände, glaube ich. Die sind eher, wie Sie es ja auch gesagt haben, dabei zu versuchen, die Öffentlich-Rechtlichen einzudämmen, weil sie da die Konkurrenz fürchten. Ich glaube nicht, dass das die Konkurrenz ist.
Schon langsam habe ich das Gefühl, spricht sich's rum. Ja, also wenn die Öffentlich-Rechtlichen tot sind, haben sie 3 Abos mehr. Aber das hilft ihnen nicht. Das rettet sie nicht. Ja. Also das ist sie müssen endlich erkennen, dass man eher vielleicht doch sich in manchen Bereichen auf Infrastrukturebene zusammentun kann. Dann hat man nämlich, das hilft mehr, wie sie kaputt zu schießen.
Also, wir haben ein Thema für eine Nachfolgesendung. Da können wir uns da mal wieder sehen bei nächster Gelegenheit. Nochmal ganz lieben Dank. Ja, wir werden das dann irgendwann jetzt live stellen. Super. Und Ihnen die Links schicken.
Auf jeden Fall, ich werde es im Fediverse und auch in anderen Netzwerken schamlos promoten.
Schamlos. Sehr gut. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.
Ein schamloses Dankeschön. Schöne Tage. Sehr gerne. Ciao.